In dieser Folge spreche ich mit Hendrik Schapski, dem Inhaber und Geschäftsführer von Atlas Safety Shoes aus Dortmund. Einige kennen Atlas wahrscheinlich durch ihr Sponsoring bei der Handballnationalmannschaft oder auch bei Borussia Dortmund. Sie sind einer der führenden Anbieter für Sicherheitsschuhe in Europa und ich durfte mit Hendrik über seine persönliche Story sprechen. Wie leitet er in fünfter Generation das Unternehmen? Was macht das mit ihm? Was umtreibt ihn? Und wird er das Unternehmen irgendwann seinen Kindern übergeben? Es geht aber auch um seine unternehmerischen Sidequests, in welche Dinge er sonst so investiert und wo er Potenziale sieht. Wir sprechen zudem über die Zusammenarbeit zwischen Atlas und Born Originals, denn seit einiger Zeit dürfen wir einen Sneaker für Atlas produzieren. Ein interessanter junger Unternehmer mit ganz viel Verantwortung und ganz viel zu erzählen, hört am besten selbst rein. Let's go!
Meine liebe Großmutter Christine Schapski, die das Unternehmen in dritter Generation geführt hat, hat im gleichen Jahrzehnt eigentlich zwei Sachen erlebt. Zum einen, dass unsere Betriebsstätte in Dortmund, die nur wenige Monate alt war, mit neuer Technik ausgestattet war und auch größtenteils finanziert war, mal eben abgebrannt ist. Und wenige Jahre später dann ihr Mann, Hans Schapski, dann plötzlich verstorben ist. Und sie hat dann auf einmal eine Schuhfabrik an den Hacken, dürfte man sagen, als Schuhmacher. Und noch fünf Kinder zu Hause, die irgendwie alle noch im schulpflichtigen Alter waren.
Fünf, ja.
Firma hoch verschuldet, halb abgebrannt. Also das war alles nicht lustig. Und ist erst vor wenigen Jahren von uns gegangen, aber wir haben immer noch drüber gesprochen und sie kam immer noch zu uns und ja, war immer unheimlich begeistert von dem, was wir, also mein Vater und auch ich jetzt die letzten 5 bis 15 Jahre daraus gemacht haben.
Willkommen bei Normal Gets You Nowhere mit Melvin Lamberti, dem Gründer von Born Originals.
Wir sind zurück bei Normal Gets You Nowhere und heute sitze ich hier zusammen in Wilhelmshaven. Schön, dass du da bist, Hendrik Schapski von Atlas.
Moin Moin, freue mich sehr, Melvin. Cool, hier zu sein.
Direkt das Moin adaptiert, sehr gut.
Ja, aus dem Ruhrgebiet, ich habe geübt.
Wir waren gerade noch am Wasser, da habe ich mir gedacht, wenn jemand hierher kommt, dann natürlich erstmal ins Wasser gehen. Ganz klassisch. Hendrik, du bist Inhaber und Geschäftsführer von Atlas Schuhfabriken und ich glaube, die meisten kennen euch wahrscheinlich durch Handball, durch den BVB, kommen wir gleich zu. Ihr seid eine Schuhfabrik in Dortmund, aus Dortmund, macht über 2,5 Millionen Paare pro Jahr.
Ja.
Und habt über 1400 Mitarbeitende, nicht nur in Deutschland, also ein sehr großes Unternehmen, was es schon sehr lange gibt, schon über 100 Jahre. Und du führst das Ganze jetzt in fünfter Generation und das finde ich super spannend. Wir dürfen mittlerweile auch zusammenarbeiten. Deswegen freue ich mich sehr, dass du hier im Podcast bist.
Ja, du hast schon viel gesagt.
Genau. Sehr cool. Du musst dich gar nicht so groß vorstellen. Ich habe mir hier mal so als kleine Eingangsfrage aufgeschrieben, ihr verschickt am Tag so 13.000 Paar Schuhe. Ja. Wenn du bei euch so, ich sag mal, durchs Lager gehst, wie fühlt sich das für dich an? Eher Versanddienstleister oder immer noch Schuhproduzent?
Ja, tatsächlich immer noch Schuhproduzent, aber in der Tat, Logistik ist für uns ein Riesenthema. Ich laufe tatsächlich jeden Morgen bei uns durch die Logistik. Wenn ich parke, dann gehe ich immer nicht durch den Haupteingang rein, sondern laufe immer durch die Logistik durch und freue mich, die Kolleginnen und Kollegen zu sehen und man hört dann das Laufen der Packmaschine und man sieht, das Lager dreht sich von rechts nach links. Das ist ein gutes Gefühl.
Voll. Und DHL liebt euch.
Ja, in dem Fall der DPD, aber DHL liebt mich privat hoffentlich auch. Ja, die dürfen auf jeden Fall mal liefern.
Sehr gut. Und genau in Dortmund, ihr versendet nicht nur aus Dortmund, sondern ihr fertigt die Schuhe auch in Dortmund, aber auch in Brasilien. Vielleicht kannst du da direkt mal einsteigen und ein bisschen was so zu eurer ganzen Supply Chain erzählen.
Klar, wir sind tatsächlich Schuhhersteller und jedes Paar Sicherheitsschuhe von Atlas fertigen wir komplett im eigenen Haus. Das Ganze machen wir zum einen in Brasilien, ganz im Süden Brasiliens, in Rio Grande do Sul. Das ist der südlichste Bundesstaat. Dort fertigen wir seit 2006 an 2 und jetzt seit letztem Jahr auch am 3. Standort unsere Schuhoberteile. Im Schuhmacherhandwerk sagt man dazu Schaft. Und dort werden die ganzen Einzelteile, sei es Leder, sei es Mikrofaser, ähnliches wie es in deinem Business auch ist, gestanzt oder halbautomatisch oder vollautomatisch ausgeschnitten und dann zusammengenäht. Und bei uns kommt, das unterscheidet uns beiden, dann noch eine Zehenschutzkappe rein, Aluminium, Stahl oder Kunststoff. Und das Ganze dann eben auf unserem eigenen Leisten und Team von rund 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Brasilien mittlerweile, die dann diese Schuhschäfte fertigen und dann werden die verschifft von dort aus. Nicht nach Wilhelmshaven, aber meistens nach Hamburg oder nach Rotterdam und kommen dann zu uns nach Dortmund. Und in Dortmund findet die Hochzeit statt. Dort wird die Schuhsohle noch angespritzt. Das machen wir auch noch komplett im eigenen Haus. Dreischichtbetrieb, 60 Roboter, über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann an den gefertigten Schaft die Schuhsohle anschäumen. Und so wird dann ein Schuh draus, der dann letztlich in die Logistik geht und von Dortmund aus in mittlerweile 25 Länder Europas verschickt wird. Und darf bescheiden sagen, dass wir mit Sicherheit zu den führenden Herstellern von hochwertigen Sicherheitsschuhen in Europa gehören.
Ja, krass. Brasilien vermutet man jetzt aber erstmal nicht, oder? Also ich sag mal so, immer wenn ich mit Leuten spreche, dann fällt da Vietnam, China, ja. Natürlich auch ein bisschen Portugal, Italien, aber Brasilien war irgendwann mal eine Entscheidung, so ein bisschen gegen den Strom, richtig?
Ja, absolut. Die Entscheidung hat mein Vater noch getroffen und sie war definitiv auch im Rückblick richtig. Der ist dann in um die 2000er mit dem Rucksack tatsächlich nach Brasilien geflogen, muss man sich vorstellen, vor einem Vierteljahrhundert gefühlt, ja, passt. Vor rund 25 Jahren, weil von Frankfurt nach Brasilien fliegen, das war ja vor 25 Jahren schon eine Nummer, das war ja schon so kurz vor Weltreise. Heutzutage ist das ja gefühlt alles normal geworden. Und da dann einen kleinen Betrieb übernommen mit 15 Mitarbeitern und das dann ja from scratch quasi aufgebaut. Mittlerweile gehören uns die Betriebsstätten zu 100%, also wirklich die Mitarbeiterinnen sind fester Teil des Atlas-Teams, die Immobilien gehören uns, die Maschinen gehören uns. Wir sind also wirklich Schuhfabrik. Und ja, die Entscheidung war Brasilien oder China und es hat ihn nach Brasilien gezogen, tatsächlich aus dem Grund, da wir schon immer dort unsere Schuhoberteile, also das Leder, gesourced haben. Und den Satz sage ich tatsächlich in fast jedem Podcast, ich sage ihn auch hier nochmal, da wo es gute Steaks gibt, da gibt es auch gutes Leder. Und das ist mit einer der Gründe gewesen, warum wir nach Brasilien gegangen sind, denn wir beziehen das Leder direkt von den Gerbereien. Also wir haben unheimlich viel Fleischproduktion in der Region, ja, ihr kennt das aus dem Supermarkt, Red Angus, Black Angus Steak, das sieht man auf jeder guten Speisekarte und das ist letztlich auch die Source für unser Obermaterial, denn die Rinder, die weiden dort ganzjährig draußen, die haben also keine Offenstallhaltung oder ähnlich, sind einfach Tag und Nacht draußen, Sommer wie Winter und ich kann dir eins sagen, im Süden Brasiliens wird es auch mal kalt, ich habe da auch schon mal die Scheiben gekratzt am Auto und das macht dann letztlich das Material einfach super robust und widerstandsfähig. Und ja, das ist mit einer der Gründe, warum wir nach Brasilien gegangen sind.
Und vorher war alles in Deutschland?
Ja, teilweise Jugoslawien, zumindest im weitesten Sinne Europa. Ja, aber den Trend, dass die Produktionsstätten aus Europa rausgegangen sind, den haben wir die letzten 2-3 Jahrzehnte schon gesehen.
Ja, und dann hat dein Vater gesagt, ich gehe den anderen Weg.
Ja, absolut. Ja. Und ich muss sagen, Black Angus schmeckt mir auch persönlich besser als Reis.
Bist du oft da selber?
Ja, schon des Öfteren. Dieses Jahr noch nicht, aber werde Ende des Jahres nochmal fliegen und... Ja, viel läuft natürlich mittlerweile daily per Teams, digital, Mail. Von daher muss man gar nicht so viel präsent vor Ort sein. Ein gutes Team vor Ort natürlich, gute Betriebsleitung, Geschäftsführerin, das ist ziemlich eingespielt.
Und auf der Messe haben wir auch Mitarbeiterinnen von dir getroffen und die haben irgendwie perfektes Deutsch gesprochen.
Ja,
also
man muss
sich doch wundern.
Ja, deutsche Kultur ist natürlich unheimlich weit verbreitet. Also man kennt das vielleicht, Blumenau ist eine Stadt, die man so als Europäer vielleicht kennt oder als Deutscher. Wir sind gut anderthalb Fahrtstunden entfernt von Novo Hamburgo, also Neu-Hamburg. Mhm. Unheimlich deutsche Kultur. Die Menschen, die dort jetzt leben, so unser Alter sind, das ist so dritte Generation. Also die Urgroßeltern sind mal ausgewandert. Und so heißen unsere Nachbarn Müller, Schwambach, Sulzbach. Also wirklich so urdeutsche Namen. Und die sind für die deutsche Kultur zu begeistern. Deshalb lieben die es, glaube ich, auch mit uns zusammenzuarbeiten. Ich liebe es aber auch mit denen zusammenzuarbeiten, weil die sprechen unsere Sprache. Mhm. Und ja, du durftest einige Kollegen auch schon kennenlernen. Das macht schon echt Spaß und die Zusammenarbeit viel, viel einfacher.
Voll. Und auch das Messeprogramm mit Tänzerinnen, Tänzern und Co. Wieso? Du meinst, damit die Leute zum nächsten A und A auch wieder kommen?
Ja, genau. Kleiner Spoiler. A und A Düsseldorf nächstes Jahr 2027 wieder und wir machen immer unsere brasilianische Nacht.
Da ist Atlas auf jeden Fall gut am Start, genau, und bietet den Leuten was.
Da kommen die Karnevalstänzerinnen und Tänzer und mit so Capoeira, also dieser Tanz performt und dann feiern wir irgendwie mit, ich schätze, 1.500 Menschen auf unserem Messestand. Immer ein schöner Abend.
Ja, und die Bändchen sind heiß begehrt. Also ich erinnere mich, das war nochmal so, da musste man irgendwie schauen, so dass jeder auch eins bekommt.
Ja.
Die sind schnell weg.
Ja, und so kreieren wir letztlich Momente rund um unsere Marke und ehrlich gesagt um unser Produktionserlebnis. Das ist eigentlich das Schöne. Und ich sage das mal salopp, in China produziert jeder, in Brasilien produzieren nicht so viele.
Voll. Und das bringt mich eigentlich zum nächsten Thema. Ich glaube, ihr habt es geschafft, so ein bisschen auch Love Brand zu kreieren. Was vielleicht ein bisschen überspitzt sagt, ne? Aber eine sehr begehrte Marke in einem Markt, der ja doch vielleicht gar nicht so emotional ist. Weil es vielleicht am Ende für viele Unternehmen auch eben etwas ist, okay, brauchen wir halt. Da geht es auch viel über den Preis vielleicht. Wie habt ihr es geschafft, so groß zu werden, auch in den letzten Jahren nochmal eure Umsätze so und Absatzzahlen so stark zu steigern, ja, in so einem Markt.
Ja, absolut. Ja, also wenn man den Sicherheitsschuh formal betrachtet, ist es Teil der persönlichen Schutzausrüstung, die ein Arbeitnehmer tragen muss. Der Arbeitgeber muss sie stellen. Da gibt es zum Beispiel das Arbeitsschutzgesetz für in Deutschland. Dann haben wir Normen, EN-ISO-Normen für unsere Produkte, also relativ
sexy.
Trocken regulatorisch. Das ist so der langweilige Rahmen. Und dann geht es, glaube ich, heute eher darum, dass wir Menschen begeistern können mit unserem Produkt. Sie sind eben nicht mehr nur Mittel zum Zweck, sondern ja, sie schützen, aber sie sollen den Mitarbeiter oder den Mitarbeitenden gesund durch den Tag bringen. Und ich glaube, jeder weiß, was es bedeutet, schlechte Schuhe zu tragen und auch gute Schuhe zu tragen. Und unser Anspruch ganz klar als Premium-Hersteller ist, dass wir mit einem Top-Produkt die Menschen tatsächlich begeistern können. Du hast Love Brand gesagt. Ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich so überspitzt ist. Ich glaube, wir haben wirklich schon eine Fanbase mittlerweile, eine Community, die auf uns schwören und sagen, ich trage Atlas. Ja, ich weiß das noch so vor 15, 20 Jahren. Da wusste gefühlt keiner, was trägt man für Sicherheitsschuhe. Ja, ich trage auch welche, aber keine Ahnung, welche Marke. Heutzutage trage ich halt nicht mehr nur einen Sicherheitsschuh, sondern ich trage den Schuh von Atlas. Oder von mir aus auch von anderen Marken. Also man weiß das, da ist viel mehr Bewusstsein dafür da. Und ich glaube, das Markenerlebnis, ja, wir haben ein gutes Produkt, wir haben viel Werbung für unsere Marke gemacht. Klar, über Sportsponsoring in den letzten 5 Jahre sprechen wir gerne gleich nochmal drüber. Aber auch das Thema Internationalisierung. Ja, wir liefern unsere Produkte mittlerweile in 25 Länder Europas und schätzungsweise die Hälfte davon haben wir allein in den letzten 10 Jahren aufgebaut mit eigenem Vertrieb. Ich habe vor 12 Jahren unsere Niederlassung in Polen gegründet, Rumänien, Ungarn, Tschechien, Österreich, Schweiz, das sind alles Märkte, die wir neu für uns erschlossen haben. Und um deine Frage zu beantworten, gute Produkte mit einem guten Marketing, guten Kommunikation und letztlich Internationalisierung waren so die Hauptdriver.
Ja, und ich habe es am Anfang gesagt, 116 Jahre, 116 jetzt.
In der Tat, ja.
116 Jahre ist halt eine krasse Historie, 5. Generation. Wir wollen jetzt hier nicht die ganze Story aufrollen. Es soll auch, sag ich mal, viel auch um deinen Weg gehen, um deine Person. Aber ich sag mal, um vielleicht so ein, zwei Highlights hervorzuheben oder besondere Themen in der Geschichte. Deine Großmutter hat irgendwann mal von heute auf morgen die Schuhfabrik übernehmen müssen.
Ja.
Mit mehreren Kindern, ohne irgendwie Erfahrung und hat das ganze Ding ja am Laufen gehalten.
Ja.
So, dann hattet ihr eine Situation, wo die ganze Fabrik abgebrannt ist, wo noch eine Maschine, die vorher für 1 Million Mark gekauft wurde und noch nicht versichert war, auch noch mit abgebrannt ist. Und trotzdem steht jetzt hier so ein Unternehmen mit einem 9-stelligen Umsatz, nehme ich mal an, und mit über 1000 Leuten, die da arbeiten. Das ist natürlich schon ein Fund und du hast jetzt die volle Verantwortung. Was macht das mit dir?
Ja, du hast es nochmal gerade betont. In der Tat, um vielleicht kurz einmal darauf einzugehen, meine liebe Großmutter Christine Schapski, die das Unternehmen in 3. Generation geführt hat, hat im gleichen Jahrzehnt eigentlich 2 Sachen erlebt. Zum einmal, dass unsere Betriebsstätte in Dortmund, die nur wenige Monate alt war, mit neuer Technik ausgestattet war und auch größtenteils finanziert war, mal eben abgebrannt ist. Und wenige Jahre später dann ihr Mann, Hans Schapski, dann plötzlich verstorben ist. Und sie hatte dann auf einmal eine Schuhfabrik an den Hacken, dürfte man sagen, als Schuhmacher. Und noch 5 Kinder zu Hause, die irgendwie alle noch im schulpflichtigen Alter waren.
Fünf,
ja. Firma hochverschuldet, halb abgebrannt. Also das war alles nicht lustig. Und ist vor wenigen Jahren von uns gegangen, aber wir haben immer noch drüber gesprochen und sie kam immer noch zu uns und ja, war immer unheimlich begeistert von dem, was wir, also mein Vater und auch ich jetzt die letzten 5 bis 15 Jahre daraus gemacht haben. Und insofern war das ja immer steinig auch zwischendurch. Ich glaube, das müssen wir auch unheimlich zu schätzen wissen. Und ich versetze mich manchmal so in ihre Lage zurück, wenn ich auch mal schwere Entscheidungen habe oder auch mal Tage oder Wochen habe, in dem es mal Themen gibt, die nicht so einfach sind. Und wir haben vorhin schon drüber gesprochen, als wir Mittagessen waren zusammen, was ist eigentlich die letzten 5 Jahre alles so passiert, ja? Seit 2020. Und das macht einem immer wieder bewusst, wie gut ich es eigentlich habe, was es für ein Privileg ist und extra, was auch für eine Verpflichtung ist.
Voll. Also ich glaube, das ist was viele auch unterschätzen, oder? Ja, man sieht so irgendwie, ja, irgendwie 5. Generation, gemachtes Nest.
Ja, und heute in Wilhelmshaven, morgen in Österreich, Jetset. Ja, genau.
Also das, wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft in 5. Generation oder auch davor, wie läuft überhaupt so ein Übergang statt? Weil du warst ja auch noch relativ jung mit, ich meine 26, ne, wo du Geschäftsführer wurdest.
Ja.
Und ja nicht nur Geschäftsführer, sondern jetzt auch Inhaber.
Ja.
Wie läuft das?
Ja.
Kannst du da so ein paar Insights droppen?
Ja, klar. Also erstmal gab es nie diesen einen Tag. Mein Vater hat mir relativ früh das Unternehmen überschrieben, aus erbschaftssteuerlich-rechtlichen Gründen tatsächlich auch, und weil ich auch die Nachfolge antreten wollte und auch gesagt haben, ich will es machen und darf dann eben auch heute unternehmerische Verantwortung dafür tragen. Bin dann 2020 offiziell CEO geworden im ersten Corona-Jahr, was natürlich klasse war. Und ja, die Übergabe, die findet heute auch immer noch statt. Ja, also mein Vater ist immer noch im Unternehmen tätig, kümmert sich primär um unseren Produktionsstandort in Brasilien, ist in nicht alle Themen eingebunden, aber in manche nach wie vor und dann auch sehr eng. Und es ist ein laufender Prozess, so will ich es mal formulieren. Insofern gab es nicht den einen Tag der Übergabe. Klar, da gibt es auch Themen, wo man mal unterschiedlicher Meinung ist. Das gehört auch dazu. Ich glaube, mein Vater hat mir sehr, sehr früh viel Vertrauen und Freiheiten gegeben. Das kann ich ganz klar sagen. Das weiß ich bis heute sehr zu schätzen. Und das hat mir auch die Möglichkeit gegeben, ein Stück weit das Unternehmen in Bereichen auszurichten, die ich es gerne ausrichten möchte. Und ja, insofern, ich bin nach wie vor immer noch der Junior. Und ich glaube, das trägt man noch ein paar Jahre mit.
Ja, das glaube ich, aber du sagst gerade, du bist auch damit aufgewachsen. Das heißt, es war jetzt auch kein Plan B zu sagen, ich übernehme jetzt irgendwann die Firma. War das dann auch so, dass ihr damals schon irgendwie beim Abendbrot, dass es da um Schuhe ging, um Produktion, warst du als kleiner Junge schon irgendwie mittendrin oder wie?
Ja,
darf man sich das vorstellen?
Klar, sofort immer alle Schulferien. Ich habe heute immer noch Mitarbeitende, tatsächlich letzte Woche, hat Mitarbeiter von uns 25-jähriges Jubiläum gehabt. Ich bin jetzt 32 und ich habe ihn angerufen, ich sage, Olli, herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Er sagt, ja, ich weiß noch, als ich zum Bewerbungsgespräch bei deinem Papa war, da hast du draußen den Rasen gemäht. Originalgeschichte von letzter Woche, da war ich 7.
Geil.
Ich kann mich natürlich an diese Sachen überhaupt nicht mehr erinnern.
Echter Malocher, ne?
Ja, genau. Ja, Rasenmähen fand ich immer gut, vor allen Dingen, wenn das auch so ein Aufsitzrasenmäher war. Und damit war man immer mit dem Betrieb und Unternehmen verbunden. Mein Sohn ist jetzt 3, meine Tochter wird 5. Die nehme ich heute auch schon mit, weil ich es einfach cool finde, weil sie es auch cool finden. Und dann fährt man mal Gabelstapler. Also natürlich fahren die nicht selber Gabelstapler, aber man ist immer im Unternehmen, man wird da groß und wächst da auf. Und ich finde, das ist unheimlich wichtig, weil es bringt eine Bindung. Und ja, Unternehmer sein macht Spaß. Und ich glaube, das ist auch das, was ich immer allen gern mitgeben möchte. Werdet Unternehmer. Es macht nicht immer Spaß, aber ganz, ganz oft ganz viel.
Und du hast noch eine Schwester. Für sie war das aber kein Thema?
Nee, tatsächlich nicht. Die ist 5 Jahre älter als ich. Mein Vater hat aber auch ganz bewusst damals gesagt, er möchte das Unternehmen nur an einen übergeben. Mhm. Weiß ich gar nicht, ob das in heutiger Perspektive die richtige Entscheidung ist. Ich würde sie heute, glaube ich, nicht so treffen. Aber mein Vater ist mit 5 Brüdern groß geworden, also schon mit 4 Brüdern und er war der 5. Mhm. Wir waren zu 5 im Unternehmen und das hat natürlich Konfliktpotenzial und hat es auch zu Konflikten geführt, sodass er dann auch irgendwann nur noch alleine quasi im Unternehmen war. Und ich glaube, dem Thema wollte er ein Stück weit vorbeugen und sagen, okay, hey, soll da nur einer machen? Und ja, für meine Schwester war das auch in Ordnung, lebt mittlerweile in Süddeutschland, hat ihr eigenes Leben aufgebaut und ist da auch fein mit.
Ja. Und du hast an der WHU studiert und dann abgebrochen, soweit ich richtig recherchiert habe.
Genau, richtig.
Um dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt ins Unternehmen, weil du gesagt hast, ich brauche den Abschluss nicht, ich werde mich sowieso nicht woanders bewerben.
Oder? Ja, das war so eine Mischung aus verschiedensten Themen. Ich bin nach der 10. Klasse aus Deutschland raus, nach England gegangen aufs Internat. Nicht, weil ich so ein schlimmer Junge war, sondern weil ich irgendwie Lust drauf hatte, neue andere Sprachen, noch mal Englisch noch besser zu lernen. Hab dann mein IB, mein englisches Abitur gemacht und mich dann eben an der WHU beworben und das auch gemacht. Merkte aber, dass das zu mir nicht passte. Das war mir irgendwie zu viel Stochastik und VWL in den unfassbaren Sphären und bin dann nochmal gewechselt, wollte auch näher wieder ins Unternehmen, habe dann in Iserlohn nochmal studiert, aber letztlich ehrlich gesagt den Bachelor nicht zu Ende gemacht. Würde ich auch heute, glaube ich, nochmal mir auf die Zähne beißen, das Ding doch irgendwie durchziehen, aber hat mir jetzt für meinen unternehmerischen Erfolg, glaube ich, nicht geschadet, dass ich die letzten 2 Semester nicht zu Ende gemacht habe.
Ja, da verbindet uns was. So eine ähnliche Story habe ich auch.
Ist auch völlig okay, ich verurteile auch niemand für, wenn er es macht oder nicht macht. Ich muss aber dann ehrlich gestehen, wenn ich auch Bewerbung bekomme, für mich spielt das keine Rolle, ob da jemand seinen Abschluss gemacht hat oder nicht. Insofern ist das vielleicht auch ganz nett, dass andere Leute bei uns im Unternehmen auch eine Chance bekommen, die vielleicht auch mal eine Ausbildung abgebrochen haben.
Ja, es war bei mir auch so, dass ich irgendwann gedacht habe, brauchst du es jetzt wirklich? Und du stellst selber Leute ein und da guckst du irgendwie nicht so richtig auf diese Themen oder auf die Noten, auf jede einzelne. Und dann eben auch so die Frage, ja, was willst du eigentlich machen? Ja, weiter dein eigenes Ding.
Ja.
Und jetzt, weißt du, hinten raus denkt man sich manchmal, ja, hättest du eigentlich auch fertig machen können.
Ja, klar, aber ich glaube, es ist für junge Menschen immer viel, viel wichtiger, einen klaren Fahrplan zu haben, was sie vorhaben und eine klare Vision. Und nur wenn man Abschluss hat, was ich mit Sicherheit super finde, ist das eine tolle Grundlage. Es nützt mir nichts, wenn die Leute nach 3 oder 5 Jahren irgendwie mit dem Master fertig sind und dann bei uns sitzen und sagen, ja, so richtig weiß ich auch noch nicht, was ich machen will. Dann frage ich mich so, okay, ist denn da eigentlich so in der schulischen und auch Studiumlaufzeit alles so richtig gelaufen? Wäre es nicht besser, man wüsste dann wirklich, was man machen will?
Ja.
Könnte man auch mehr Zeit drauf verbringen vielleicht.
Voll. Und du durftest ja schon früh dich auch einbringen. Also BVB-Deal zumindest mitgesprochen, schon Anfang 20. Vielleicht magst du da mal ein bisschen was zu dieser Partnerschaft mit BVB erzählen. Ich meine, das bringt euch ja auch eine gewisse Bekanntheit, ne? Also, dass Leute sagen, ach ja, warte mal, Atlas, habe ich schon mal gelesen.
Absolut. Also mit 22, 23 Jahre alt war ich da, ist jetzt ziemlich genau 10 Jahre her, gab es einfach bei uns am Küchentisch die Absprache oder die Diskussion, wir wollen nochmal ein internationales Medium finden, eine Plattform finden, mit der wir unsere Marke auch über die Grenzen von Deutschland hinaus tragen können und auch in Deutschland noch präsenter machen können. Und dann habe ich vorgeschlagen zu meinem Papa, hey, wollen wir nicht mit Borussia Dortmund mal sprechen? Ne? Also Farben sind schwarz-gelb, sitzen auf der anderen Seite von Dortmund, wir 1910 gegründet, die 1909. Ich rufe da mal an. Und dann habe ich da angerufen und dann haben wir da irgendwie einen Termin bekommen. Und,
auch geil, ich rufe da mal an.
Ja, genau. Ja, bloß keine Hemmnisse. Und ja. Dann haben wir uns da an den Tisch gesetzt mit den Verantwortlichen und sind da in Gespräche eingetaucht. Für uns war natürlich eine Riesennummer. Ich meine, Borussia Dortmund war vor 10 Jahren schon auch ein Riesenunternehmen. Wir waren noch deutlich kleiner. Und wir haben aber auf Augenhöhe gesprochen, so unter Dortmundern tatsächlich. Und haben damit den Weg geebnet für eine Zusammenarbeit, die jetzt mittlerweile ins 10. Jahr geht.
Und neben Dortmund macht ihr mittlerweile auch Handball, Nationalmannschaft. Hattet da ja auch jetzt gute Momente, sage ich mal, was die Werbewirksamkeit angeht. Wie kam das dazu? Also von Fußball auf Handball ganz strategisch oder irgendwo auch emotional?
Beides. Mit Borussia Dortmund haben wir natürlich einer der Top-Clubs in Europa, sowohl sportlich als auch von der Vereinsstruktur, Mitgliederzahlen. Und für uns war das Thema Deutscher Handballbund, da eben nochmal Hauptpartner zu werden, aufs Trikot zu gehen, nochmal eine ganz andere Präsenz natürlich als Trikot-Hauptsponsor. Deutscher Handballbund sitzt auch in Dortmund, also wieder so ein Dortmunder Deal. Ich weiß auch nicht, irgendwie verfolgt uns das, aber gut. Und ja, natürlich bringt so ein Sponsoring als Hauptpartner der deutschen Handballnationalmannschaft, Damen und Herren, nochmal eine ganz andere Sichtbarkeit mit sich, wenn wir dann über die verschiedensten Turniere sprechen, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Da wird nochmal die Marke Atlas auf ein anderes Niveau getragen, auf ein anderes Level gehoben, wenn man eben dann nicht nur den Bundesadler auf der Brust trägt, sondern auch das Atlas-Logo. Und Handball als Sport finde ich unheimlich gut. Ja, ist nochmal anders als Fußball, will jetzt nicht zu viel ins Detail gehen, aber es ist kurz und knackig, 60 Minuten. Es geht immer um alles. Das Spiel ist noch zu drehen, auch wenn es irgendwie 15-15 steht. Ich gucke selber sehr, sehr gerne Handball und insofern passte das. Ist ein ehrlicher Sport, ein harter Sport und gemeinsam mit unserer Marke passt das.
Passt zum Produkt. Ist es denn was ihr wirklich aktiv messen könnt? Wahrscheinlich nicht, oder? Ist viel, oder anders gefragt, sind Sicherheitsschuhe vielleicht auch so ein Produkt, wo man sich diese Bekanntheit irgendwo dann doch erarbeiten muss, weil Leute dann irgendwie schon auch da mittlerweile auf Branding gucken?
Ja. Also ich glaube, das Thema Vertrauen ist bei so einem Produkt wichtig und man will das selber erfahren und erleben. Ich glaube, das ist durch nichts zu ersetzen. Aber in der Zeit, in denen wir alle Omnichannel unterwegs sind, auf allen Kanälen, müssen wir einfach die Marke immer wieder in Erinnerung rufen. Sonst tut es faktisch einfach der Wettbewerb. Deshalb müssen wir mit einer guten Durchdringung arbeiten, auch wenn unsere Marke schon 116 Jahre alt ist. Und Messbarkeit ist nur bedingt gegeben. Klar, wir haben unseren eigenen Webshop. Aber vieles zahlt einfach in die allgemeine Markenbekanntheit ein und da ist auch nicht alles messbar und das ist für mich aber als Familienunternehmer auch völlig in Ordnung. Ich muss das nachher nur mir selber und meinen Leuten gegenüber rechtfertigen und ich glaube, bis jetzt klappt das ganz gut.
Ist auch ein Luxus, oder? Irgendwo,
ja,
ich sag mal, also, so ein großes Unternehmen zu führen und am Ende mit Anfang 30 irgendwie sagen zu können, so ey, ich habe alle Zügel in der Hand und ich muss mich, wenn überhaupt, von meinem Vater rechtfertigen.
Ja, absolut. Das ist schön. Das bedeutet aber auch, dass man Entscheidungen fällen muss. Ich kann hier keine Entscheidungen irgendwie nach oben weiterreichen und sagen, da befassen sich jetzt irgendwelche Gremien mit, sondern wenn man dann vor mir steht und da muss eine Entscheidung getroffen werden, dann wird die getroffen, trägt man auch Verantwortung. Aber ja, so Agilität ist mir unheimlich wichtig in meinem unternehmerischen Alltag und das macht uns auch aus, denn wenn man sich den Markt insgesamt anschaut, gibt es ja natürlich auch noch andere Hersteller, andere Anbieter, Multimilliardenkonzerne mit Private Equity oder VC-Backing, keine Ahnung, also wo unheimlich viel Kapital da ist, die einfach auf Wachstum gehen und das Thema komplett skalieren wollen, denen müssen wir uns entgegensetzen mit unseren Mitteln und ich glaube, da ist ein schmaler Overhead ganz gut.
Ja, das glaube ich auch. Du hast mal gesagt, wer gute Schuhe an den Füßen hat, geht mit einem guten Gefühl zur Arbeit. Und jetzt hast du gerade gesagt, Vertrauen auf der einen Seite. Qualität und ihr positioniert euch aber ja auch sehr stark so in Sachen Fußgesundheit. Mhm. Ja, dass ihr sagt, ey, wir gehen eigentlich über das Thema Sicherheitsschuh hinaus, sondern ey, das ist ein Werkzeug, das ist etwas, da stehst du jeden Tag drin. Und ja. Jeden Arbeitstag. Und da macht ihr ja auch viel, nicht zuletzt sogar durch andere Firmen, die du zugekauft hast. Vielleicht magst du ja. Da mal kurz drauf eingehen.
Klar. Melvin, ein Viertel aller Knochen stecken in den Füßen. Also der Fuß ist das Fundament, unheimlich wichtig. Und wir haben uns davon ein Stück weit wegbewegt, klassisch nur noch Schuhhersteller zu sein, sondern wir wollen Partner der Unternehmen, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein, wenn es um das Thema gesunde Erhaltung, Gesundheitsförderung geht. Fußgesundheit ist dabei elementar. Und da können wir über unsere Leistungsportfolios, orthopädische Einlagen, GetSteps als Beteiligung zu nennen, einen absoluten Mehrwert in die Unternehmen liefern, dass wir eben nicht nur einen Schuh haben, sondern dass wir mit unseren mittlerweile 10 Orthopädie-Schuhmachermeistern bundesweit auch nach Wilhelmshaven kommen, mit unserem Fittruck, den hier auf dem Parkplatz aufbauen und uns dann 5 bis 7 Minuten Zeit nehmen für jeden einzelnen Beschäftigten, er eine 3D-Vermessung bekommt, wir uns wirklich den Schuh anschauen und den Fuß. Und dann den passenden Schuh dafür finden. Und das ist einfach ein Beratungsmehrwert und absoluter USP, den wir da in ganz Deutschland anbieten können.
Voll. Ich meine, bei 400-500 Modellen habt ihr, glaube ich. Klar, ja. Nicht jedes Modell ist für jeden Einsatzbereich jetzt passend, aber da ist natürlich auch die Beratung irgendwo ein Mehrwert, weil du als Konsument, der sich nicht damit auseinandersetzt, guck wahrscheinlich, gut, irgendwie brauche ich jetzt Knöchel hoch oder nicht und welcher gefällt mir am besten, so vom Style.
Ja. Nein, das ist ja auch nicht mehr alles das Thema Optik, sondern wir sprechen gerade in der aktuellen politischen Zeit über Rentenreform und die Frage, wie lange wir beiden noch arbeiten müssen. Wir müssen immer länger arbeiten und da ist das Thema Fußgesundheit ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dem wir uns eben widmen und wo wir einen wirklichen Mehrwert außerhalb des Produktes noch liefern können.
Ja, jetzt hast du gerade Politik ganz kurz angesprochen.
Oh.
Wir wollen da jetzt kein Fass aufmachen, aber du hast es ja auch in anderen Formaten schon oft gesagt, so, ne, das, sag ich mal, ist in Deutschland, es wird den Unternehmen nicht leicht gemacht. Viele gehen in die Insolvenz, auch natürlich Kunden von euch und viele wandern auch irgendwie nach Osteuropa ab. Ihr seid super stark verwurzelt in Dortmund, baut da aus, engagiert euch da. Also es sieht nicht so danach aus, dass du jetzt sagst, so, wir sind jetzt auch in 2 Jahren weg. Was umtreibt dich da jetzt? Was muss sozusagen passieren, dass dieses Gefühl auch für dich bleibt, wenn wir vielleicht auch, kommen wir später noch zu, also Richtung 60. Generation vielleicht schauen. Du willst ja auch, dass es denen letztendlich auch so gut wie möglich geht.
Also wir sind groß geworden in den Nachkriegsjahren mit Kohle und Stahl im Ruhrgebiet. Wir sind mit Sicherheit die letzten 3 Jahrzehnte stark gewachsen in den Branchen Automobil, Bau und Chemie. Und mindestens mal das A und das C ist stark gefährdet, sieht man überall in der Presse aktuell. Chemie, wenn ich in die Chemieparks teilweise gehe, sehe ich nur noch Leere. Also viele Arbeitsplätze sind da bereits gegangen. Und das stimmt mich schon sehr bedenklich. Also das, was wir im Moment medial sehen, das ist ja keine Bubble, sondern das passiert real. Wir haben höchste Insolvenzzahlen seit Jahren. Es schließen viele mittelständische Unternehmen aus verschiedensten Gründen. Sei es Standortvorteil Deutschland funktioniert nicht mehr aus Kostengründen, sei es eben aufgrund von Energie, sei es aufgrund von Lohnkosten, sei es aufgrund von Demokratie, ein großer Blumenstrauß, wollen wir jetzt nicht im Detail drüber sprechen. Aber das sind letztlich alles Träger unserer Produkte. Und das merken wir natürlich auch in unseren Umsätzen, wenn wir in die Branchenschlüssel dann mal reinschauen. Das wird weniger. Und wenn Volkswagen ausgibt, wir wollen 100.000 Stellen streichen, dann habe ich da schon, keine schlaflosen Nächte, aber man überlegt sich schon ganz genau, in welche Bereiche wollen wir gehen und wie können wir unser Angebot, unsere Marke weiterentwickeln. Und ja, da ist das Thema Internationalisierung ganz, ganz wichtig. Ich war vor 4 Wochen in Ungarn. BMW hat da ein großes Werk, Audi hat da ein großes Werk, Mercedes hat da ein großes Werk. Da müssen wir quasi mit unseren Vertriebsansätzen hinter den Werkbänken quasi hinterherlaufen. Aber als überzeugter Mittelständler und Familienunternehmer macht mir das einfach Sorgen und ich glaube, es wird Zeit, dass wir letztlich wieder den Leistungsansatz und auch diesen unternehmerischen Ansatz in Deutschland wieder mehr in den Vordergrund stellen und die Unternehmerinnen und Unternehmer deutlich mehr unterstützen. Das heißt nicht, dass die Politik unseren Job machen muss, aber wir müssen die Rahmenbedingungen wieder dafür schaffen. Ja, ich will jetzt hier nicht so viel erzählen, mir fallen da ganz, ganz viele Punkte ein, an denen wir ansetzen müssen und das muss heute passieren und nicht morgen.
Ja, und du bist Vollblutunternehmer, sagst du selber. machst ja auch nicht nur Schuhe. Also wenn man so ein bisschen recherchiert, ein bisschen Immobilien oder was ist ein bisschen, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Jetzt mittlerweile sogar ein Grill.
Ja, Imbiss, genau. Ja.
Wie ist das so? Also wie kriegst du das alles unter einen Hut? So, man denkt ja, so viele Leute, jeder will was von einem und dann machst du noch so ein paar Sidequests.
Ja, berechtigte Frage. Ich kann sie nicht beantworten, indem ich irgendwie 7 Tage die Woche on fire bin für all diese Themen, aber mir macht es einfach unheimlich viel Spaß, mich unternehmerisch mit anderen Feldern noch auseinanderzusetzen. Klar, letztlich aber, wie ich das mache, mit einem unheimlich guten Team, ja, die sich eben auch um die anderen Themen kümmern können, die auch Unternehmer im Unternehmen sein können. Und ja, dann macht das einfach Spaß und Freude und irgendwie ist es immer ein ganz guter Tapetenwechsel, wenn wir mal ab und zu über die Speisekarte für einen Imbiss philosophieren, statt über die neuesten Schuhdesigns.
Auf jeden Fall. Lass uns mal kurz auf unsere Zusammenarbeit eingehen. Mhm. Ich glaube, es ist jetzt, ich würde mal sagen, knapp 2 Jahre her. Da hat uns eine Anfrage ereilt nach dem Motto, hier, wir hätten gern so und so viel Schuhe. Und ich weiß noch, wie ich meinem Kollegen gesagt habe, ja,
schmeiß mal weg.
Beziehungsweise schick mal rüber, weil so ab gewissen Größen ist man dann ja doch hellhörig und sagt, okay, da möchte ich mal schauen, wer meldet sich da überhaupt. Und dann ist man natürlich ganz kritisch und sagt so, die sind doch selber Schuhhersteller. Warum,
was wollen die jetzt?
Warum will er jetzt, dass wir Schuhe für ihn machen?
So. Ja, ja, ja. Berechtigte Frage.
Ja, erzähl mal gerne. Wie kam das zustande bei euch? Oder vielleicht ja, auch umgekehrt so, was machen wir überhaupt zusammen aus deiner Sicht?
Ja, was machen wir zusammen? Wir haben zusammen einen Berufsschuh gelauncht, also eben keinen klassischen Sicherheitsschuh, in einem absoluten Sneaker-Look. Und für uns war einfach der Ansatz, dass wir uns ja mit dem Thema, was können wir außerhalb des klassischen Portfolios noch anbieten. Und das Thema Job-Sneaker war immer eins, was uns umtrieben hat. Und da wir da selber jetzt nicht auch produkt- und materialtechnisch so wirklich drauf eingestellt sind, Schuhe ohne Zehenschutzkappe zu fertigen, haben wir ein bisschen recherchiert, mit wem kann man denn da mal sprechen, und sind dann quasi auf dich aufmerksam geworden und fanden das irgendwie cool, was du machst, und haben dann so ganz unverbindlich, wie ich das dann auch immer mache, gesagt, hey, komm, frag da mal an, lass uns mit den Leuten mal reden. Und dann haben wir uns auch kennengelernt und haben dann ja gemeinsam einen Atlas-Sneaker entwickelt, gemeinsam mit dir, der dann eben in euren Fertigungsstätten in Portugal produziert wird. Und das ist eigentlich so die Grundlage für unsere Zusammenarbeit gewesen. Seit Herbst 2025 ist jetzt auf dem Markt und hat immer unheimlich viel Spaß gemacht bis jetzt, die Zusammenarbeit.
Das freut mich. Das geht uns auch so und ist natürlich auch für uns, ich will jetzt nicht sagen ein Ritterschlag, aber schon geht es in die Richtung, dass jetzt ein Unternehmen wie ihr es seid, dann uns fragt und sagt, hey, habt ihr nicht Lust, mit uns zusammenzuarbeiten? Aber sicherlich auch, du hast es gerade selber gesagt, weil man ab einem gewissen Punkt auch teilweise zu groß ist, um bestimmte Dinge erstmal selber in die Hand zu nehmen, oder?
Absolut. Und weil man, glaube ich, auch nie zu groß sein darf, um über seinen eigenen Schatten mal zu springen und einfach zu sagen, komm, wir fragen da mal wen anders, der sich da wirklich mit auskennt. Und ich glaube, gerade das zeigt uns auch aus, da trotz der Tatsache, dass wir 116 Jahre alt sind, sieht man das hoffentlich mir nicht an und auch nicht dem Unternehmen, dass wir eben innovativ sind und einfach rechts und links schauen und dann solche Partnerschaften, die gehen wir jetzt ja nicht wöchentlich ein, ja, sondern dass wir sind wirklich sehr selektiv, wo wir davon glauben, dass es eine Überzeugungssache ist, dass ihr einen Mehrwert liefert. Das war bei GetStep so, die wir dann am Ende auch übernommen haben. Bei euch aber genauso, ihr als Experte für das Thema Sneaker mit der ganzen Story und auch diesem Designaspekt. Und ja, so sind wir zusammengekommen, Melvin.
Und diese Berufsschuhe, was würdest du sagen, so Zielgruppe? Also das eine ist ja Sicherheitsschuhe, das ist irgendwie vorgegeben. Nach dem Motto, du musst ihn tragen. Aber beim Berufsschuh ist es ja eher so, wer möchte ihn tragen?
Ja, ich glaube, zum einen haben wir viele Atlas-Fans erreicht, die unsere Marke sowieso gut finden und gesehen haben, hey, da wurde das Know-how von Atlas, die Passform, in einen coolen Sneaker gebracht. Und so haben wir Geschäftsführer, Ingenieure unserer Kunden, die 1000 Paar Sicherheitsschuhe kaufen, die haben dann für ihre Entwicklungsabteilung auch Sneaker gekauft. Und ich glaube, letztlich die Zielgruppe, das sind alle Menschen, die keinen Sicherheitsschuh brauchen und einen guten Schuh am Fuß haben wollen. Wir haben vorhin über Thema Healthcare gesprochen, medizinische Bereiche, Entwicklungsbereiche und auch viel Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Kunden, die dann ihre Mannschaft damit ausgestattet haben.
Ja, definitiv. Kann man noch einiges draus machen? Wir stehen da ganz am Anfang.
Wir haben noch einen guten Weg vor uns, Melvin.
Auf jeden Fall. Und es bleibt spannend. Lass uns mal so ein bisschen zum Schluss nochmal drauf eingehen. 5. Generation bist du. Du hast aber auch 2 Kinder. Und hast mir im Vorgespräch gesagt, natürlich die werden natürlich auch noch nicht jetzt angelernt, aber die werden natürlich auch ihre Einblicke bekommen. Es ist doch sehr naheliegend, in die Richtung zu gehen, dass irgendjemand von denen das auch später weiterführt, oder? Oder ist das gar nicht so dein primäres Ziel?
Mein primäres Ziel ist das im Moment nicht, weil ich selber voll im Saft stehe, mit Anfang 30, mindestens noch 30 Jahre arbeiten möchte. Natürlich ist das dann schon auch immer mal ein Ziel und eine Verantwortung. So das Thema Unternehmensnachfolge ist mit Sicherheit eins, mit dem ich mich auch heute beschäftigen muss. Das musst du einfach in der Verantwortung. Ja, da musst du dir irgendwie Gedanken machen, was passiert, wenn du morgen vom Baum fährst. Sorry, wenn ich das mal so sagen darf. Die Gedanken hat man sich gemacht. Da sind Nachfolgeregelungen getroffen worden. Ich glaube, aber am Ende müssen die Kids selber entscheiden, ob sie da Spaß und Freude dran haben. Ja, das kann man keinem abnehmen. Und die haben ja noch ein bisschen Zeit. Aber ja, man muss sich da heute schon drum kümmern.
Ja, und ich habe das Gefühl, was du so erzählst, ist aber schon so, dass seitdem du da wirklich federführend bist, dass da auch nochmal neue Themen angegangen wurden. Also wenn man jetzt rein so vom Schuhhersteller schaut, so ne, Gapsteps, aber auch andere Bereiche. Du bist zum Beispiel noch beteiligt bei einer Firma, die auch Schutzausrüstung macht, auch sehr innovativ. Ich sag mal so, es wäre am naheliegendsten, dass du derjenige bist, der vielleicht irgendwann einen Break reinbringt und sagt, naja, vielleicht ist es gar nichts für die Kinder und es geht auf anderem Wege weiter.
Ja, ich glaube, man muss sich immer wieder weiterentwickeln, wenn ich den Sicherheitsschuhe zeige, die wir vor 100 Jahren produziert hatten. Die waren schwarz, schwer und klobig, ich hatte eine Buchenholzsohle. Wir haben Themen wie 3D-Druck, wir haben natürlich das Hype-Thema KI. Wie entwickelt, ja, oder was für einen Einfluss hat das Thema KI auf unsere Produkte? Einen großen kann ich da nur als Antwort liefern. Ich weiß noch nicht, in welchem wirklichen Umfang, weil es sind einfach so viele Themen, die uns da bewegen. Die Geschwindigkeit ist unheimlich hoch, ja, und das merke ich mittlerweile auch schon. Ich finde, die letzten 10 Jahre hat das Tempo im Punkto Entwicklung, Anforderung. Alles muss schneller sein, besser sein. Und dieses Tempo hochzuhalten, auch im Team, das ist, glaube ich, die Herausforderung, die ich auch habe. Und ja, es macht aber unheimlich viel Spaß. Von daher weitermachen.
Sehr gut, es bleibt spannend. Was steht die nächsten Monate bei euch an? Irgendwas, was wir hier noch hervorheben sollten?
Die nächsten 6 Monate, gefühlter Jahresendspurt? Nein, wir haben noch viele verschiedenste Themen, die wir auf der Agenda haben. Gibt es jetzt gar nicht das eine Highlight, würde ich da gar nicht so ausmachen. Wir haben weiter das Thema Internationalisierung natürlich auf dem Fokus. Wir werden einige Länder dieses Jahr noch bereisen, wo ich noch hin darf. Und ja, dann bleiben wir weiterhin nah an unseren Kunden. Das ist entscheidend.
Sehr gut. Also Hendrik, vielen Dank, dass du nach Wilhelmshaven gekommen bist, dass du dir die Zeit genommen hast und ein bisschen was erzählt hast aus deinem Leben, aus deinem Berufsleben über Atlas. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank für die Einladung, Melvin. Es hat mir auch Spaß gemacht.
Bis bald.
Tschüss.
Das war Norme Gets You Nowhere, ein Projekt von Born Originals und Melvin Lamberti, produziert von O13 und Malz Lamberti. Alle weiteren Infos findest du in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast gern.